Eine Predigt über den Heiligen Geist. Da muss ich euch einen Witz erzählen. Über eine Predigt über den Heiligen Geist. Der Pastor hat das Thema Predigt über den Heiligen Geist und alle sind ganz gespannt, wie wird er sich vorbereiten, was wird er machen, was wird er für Bücher lesen, woher bekommt er seine Themen. Und er sagt nichts und er sagt, ich lasse mich bei der Predigt inspirieren vom Heiligen Geist. Ich werde mich nicht vorbereiten, sondern der Heilige Geist wird durch mich sprechen. Der Tag der Predigt kommt, er steht vorne, er schließt die Augen, er hört und er setzt sich wieder hin, ohne ein Wort gesagt zu haben. Hinterher wird er gefragt, was hat dir denn der Heilige Geist gesagt? Und er meinte, der Heilige Geist sagte zu mir, du bist faul gewesen. Also wir haben uns jetzt also sicherheitshalber so ein bisschen vorbereitet auf das Thema, weil es immer natürlich klar, wenn man über den Heiligen Geist spricht, muss man auch Raum lassen. Aber das haben wir hoffentlich die Zeit vorher getan und um Inspiration gebetet. Wir haben ein wirklich spannendes Thema oder eine spannende Reihe. Und wir haben in den letzten Wochen gehört, dass der Heilige Geist total kreativ ist, dass er über den Wassern vibrierte. Das finde ich auch so ein ganz cooles Bild. Dass er uns zur Seite steht als Beistand und als Tröster. Dass er Frucht bringt in unserem Leben, Strahlkraft, Veränderungen, er zeigt uns Wahrheit, er tut Wunder. Das ist so genial. Und heute, Abschluss, der Heilige Geist baut Gemeinde. Und wir fragen uns, was hat der Heilige Geist mit Gemeindebau zu tun? Und wir werden merken, es hat alles mit ihm zu tun. Ohne den Heiligen Geist gäbe es keine Gemeinde. Früher hätte es keine gegeben und heute auch nicht. Und genau, wir haben uns aufgeteilt, ich darf starten. Und es ist jetzt wirklich, es ist ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte. Und wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigen will, weil ich fand das jetzt so ein wirklich super spannendes Thema, dem empfehle ich zum einen die YouTube-Predigten von Frank Lütke, Historiker, Professor, den fand ich total spannend. Also wer mal durch die Konfessionen gehen will und wissen will, wann welches Konzil was entschieden hat, das ist super gut. Und Markus Spieker, das Buch Jesus, der hat ein ganz großes Kapitel über die Entstehung der Gemeinde. Und also nicht alles, was ich sage, habe ich mir selber ausgedacht, sondern bin da auch da durchgegangen und fand das richtig gut. Also wir starten in der Apostelgeschichte, wo sonst, wenn es um Gemeinde geht. Und in der Apostelgeschichte, da gibt uns Eindrücke vom Leben der ersten Christen, informiert über Spannungen, Verfolgungen, Auseinandersetzungen, aber auch über das grandiose Wachstum der ersten Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes. Am Anfang sind es nur 12 Personen, 12 Jünger. Einer wird nachgewählt und schon da war es kein Zufall. Da haben die nämlich gebetet und gelost. Ich denke, da hat der Heilige Geist bereits den 12. nachrücken lassen. Und man diskutiert, man wartet, man betet, man liest die Schrift rückwärts. Also man liest von Jesus her nochmal die alten Schriften und bekommt einen neuen Sinn. Und dann ist es soweit, es ist Sonntag. In Jerusalem wird ein Fest gefeiert, das Wochenfest. 50 Tage, Pentekoste, der 50. Nach dem Passafest. Bei dem Passafest ging es ja um die Befreiung der Juden aus der Sklaverei. Und jetzt beim Wochenfest, da geht es um den Neustart des Volkes Israel, um den neuen Bund, den Gott schließt, um die Übergabe der 10 Gebote und den Beginn der Erntezeit. Und genau an diesem Tag, an Pfingstfest, erfüllt der Heilige Geist die Jünger, er fällt wie Feuerflammen. Zufall? Ich stelle nur Fragen. Die Analogie zu dem, was die Jünger jetzt erleben, ist eindeutig. Auf die Befreiung von den alten Lasten an Karfreitag folgt nun an Pfingsten die Einsetzung des neuen Bundes und der Beginn der missionarischen Ernte. Auch diesmal kommt das Gute von oben, allerdings nicht als steinerne Gesetzestafeln, die Mose vom Berg Sinai runterschleppt, sondern in Form von Feuerflammen, die von oben fallen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes wird der Kultur- und der Sprachunterschied überwunden. Wir lesen das, Petrus ergreift das Wort, der Fels rockt, könnte man sagen. Und jetzt ist er endlich das Schwergewicht, zu dem ihn Jesus ja berufen hat. Petrus hält eine Rede, die Zuschauer fangen Feuer. Und es ist nicht irgendeine Rede, es ist die folgenschwerste Rede in der ganzen Kirchengeschichte. Nachzulesen in der Apostelgeschichte 2, 3, ganz am Anfang. Das müsst ihr lesen, das ist total cool. 3000 Menschen bekehren sich nach dieser Predigt auf einmal. Zugereiste Juden, Ortsansässige, und sie alle wachsen zu einer Einheit, zu einer Gemeinde zusammen. Der Beginn der Gemeinde. Und kurz drauf heißt es weiter, ist die Truppe schon auf 5000 Mann, Männer angewachsen. Frauen, Kinder dazu. Ecclesia, so heißt die neue Gemeinschaft, die Herausgerufenen. Und da kann man sagen, ja, dann fängt sowas an wie die Flitterwochen der Gemeinde, the Summer of Love. Die Gemeinschaft hat Strahlkraft nach außen. Das christliche Netzwerk war solidarisch. Man kümmerte sich umeinander. Gastfreundschaft, Spendenbereitschaft wurden großgeschrieben. Vielleicht mal ein kurzes Resümee. Was hat der Heilige Geist? Wie hat er die erste Gemeinde gebaut? Er begeistert Einzelne. Begeistert, schönes Wortspiel. 12 Personen. Dann beruft er viele. Er zeigt Menschen, dass Jesus real ist, dass er wirklich gelebt hat, dass er auferstanden ist. Er wird da sehr deutlich. Der Heilige Geist sprengt die Grenzen über Unterschiede hinweg, über Sprachen. Er verbindet die Menschen mit einer göttlichen Liebe und er macht Gottes Plan von Gemeinschaft nach außen sichtbar. Ja, wie geht's dann weiter? Nach den Flitterwochen kommt leider erstmal die Ernüchterung. Interne Streitigkeiten, welche der Regeln, die die Juden einhalten, nun auch für die Heidenchristen gelten sollen. Da gibt's so Stellen über Essensvorschriften und über Beschneidung. Es wird echt hochkompliziert. Und dazu kommt noch der Druck von außen. Stephanus stirbt als erster Märtyrer. Es brechen schwere Zeiten an. Es gibt Verhaftungen und Exekutionen. Die Gemeinde ist so stark gestartet und dann kommt dieser krasse Gegenwind. Und nach menschlichem Ermessen hätten wir sagen müssen, wäre jetzt schon wieder Schluss gewesen mit der Gemeinde. Aber nicht nach Gottes Plan und Geist. Nach menschlichem Ermessen wäre Schluss gewesen, aber nicht nach Gottes Plan und Geist. Denn der Heilige Geist baut die Gemeinde weiter. Er schenkt Petrus ein Schlüsselerlebnis. Der römische Hauptmann Cornelius lädt Petrus zu sich nach Hause ein, in ein heidnisches Haus mit Götzenbildern und unreinem Essen. Das ist ein absolutes No-Go. Aber der Heilige Geist bringt Petrus im Traum dazu, von dieser Linie abzuweichen. Und es passiert etwas völlig, völlig Unerwartetes. Cornelius und sein Haus werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ohne vorherige Beschneidung oder ohne irgendwelche Essensvorschriften einzuhalten. Man muss also nicht erst Jude werden, um ein Jesus-Nachfolger zu werden. Petrus zieht die einzig mögliche Konsequenz, er tauft die Neubekehrten. Eine Mauer ist gefallen. Da können aber nicht alle mitgehen, vor allem die, die es nicht erlebt haben. Und dann ist es wieder der Heilige Geist, der diese internen Streitigkeiten bereinigt. Nach langen Debatten und Ringen um Lösungen gibt es ein erstes Konzil in der Apostelgeschichte. Dort heißt es in Apostelgeschichte 15, Das ist so eine total witzige Stelle, die fand ich richtig gut. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Also, was ist das für eine Einheit? Stell dir mal vor, heute würde einer hier vorne stehen und sagen, es hat dem Heiligen Geist und mir gefallen. Aber mit dieser Autorität sind die damals aufgetreten. Und es war also wirklich der Heilige Geist und die Apostel zusammen, haben sie um Wahrheit gerungen. Und die Gemeinde ist nicht auseinandergefallen. Es hätte sich in Fleischesser und Gemüseesser, in Beschnittene, in Unbeschnittene teilen können. Nichts ist passiert. Der Geist bewirkt Einheit. Und es war ein bunter, gemischter Haufen. Wir wissen, dass Wohlhabende und Arme, Sklaven, Freie, Juden, Nichtjuden. Die neue Gemeinde sprengt alle Grenzen des bisher Dagewesenen. In Galater 3 heißt es, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus seid ihr alle eins. Das ist cool, oder? In Jesus seid ihr alle eins. Ja, also innerer Druck, aber auch der äußere Druck führt nicht zur Auflösung. Im Gegenteil, je mehr Verfolgung, desto mehr Ausbreitung. Der Glaube an Jesus Christus breitet sich immer mehr aus. Erste christliche Gemeinden entstehen im Umland von Judäa und Galiläa und eine der größten, einige 100 Kilometer nördlich von Jerusalem auf dem Gebiet der heutigen Türkei in Antiochia. Hier bürgert sich ein neuer Name für die Jesus-Anhänger ein. Er bedeutet so viel wie die Anhänger des Messias. Sie nennen sich Christianoi, die Christen. So, da sind wir jetzt in Antiochia. Und diese Christen, die sind von Anfang an eins, sie sind missionarisch. Sie sind das Licht der Welt, Energie und Liebe in Bewegung, die sich über den ganzen Mittelmeerraum ausbreitet. Und nicht nur ihre Worte entfalten eine besondere Kraft, sondern sie werden vom Heiligen Geist unterstützt mit Wundern, spektakulären Heilungen, sogar Totenauferweckungen. Da ist echt was los. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist das gesamte Werk leitet. Ich habe da drei Beispiele für euch. Da heißt es einfach in dieser Geschichte, wo Philippus dem Kämmerer begegnet, eben nicht durch Zufall, sondern der Geist sprach, geh hin zu diesem Wagen. Ja, mitten in der Wüste, ja. Das war so eine absurde Situation und es entwickelt sich ein Bekehrungsgespräch. Dann gibt es eine Stelle, auch in der Apostelgeschichte natürlich, da geht es um die Aussendung von Paulus und Barnabas. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also ganz klare Berufung für zwei Leute. Und er führt die Missionare von Ort zu Ort. Das ist auch so eine tolle Geschichte, das zu lesen. Ich meine, denen steht ja das ganze Land auf. Und wo gehe ich hin? Ja, was mache ich jetzt? Wird sich in Paulus auch morgens gefragt haben. Gehe ich rechts, links, geradeaus? Überall ist so viel Bedürftigkeit. Und dann heißt es so schön, sie aber zogen durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mydien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Ja, so ging das damals ab mit dem Heiligen Geist. Der hat wirklich wie so ein Kompass gesagt, also hier jetzt, hier nicht, wie so ein Navi, stelle ich mir das vor. So, bitte noch 100 Kilometer auf dieser Straße geradeaus und dann rechts abbiegen. Und der Heilige Geist, der spielt wirklich zu jedem Zeitpunkt eine wichtige Rolle und führt diese Schlüsselpersonen, die wir kennen aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt also nicht nur die Taten der Apostel, im Englischen heißt sie ja Acts, die Apostelgeschichte, sondern im Grunde beschreibt die Apostelgeschichte die Taten des Heiligen Geistes. Ja, wie geht's weiter mit der christlichen Gemeinde? Wir lesen dann in den Briefen, wie die Apostel später darum ringen, dass aus der exklusivsten Glaubensgemeinschaft, die es gab, nämlich der jüdischen, die inklusivste wird, die man sich denken kann, nämlich die christliche. Während die anderen Kulturen und Kulte, auch die jüdischen damals, sich abgegrenzt haben und nur ihresgleichen akzeptierten, war die christliche Gemeinde von Anfang an offen für Menschen jeglicher Herkunft. Allerdings gab es auch schon in biblischen Zeiten nicht diese schöne harmonische Einheitskirche. Das haben wir ja schon gemerkt. Es gab Spannungen. Immer wieder wurden theologische Fragen diskutiert. Hey, wer ist denn eigentlich der geistliche Leiter? Sind wir die Jünger von Paulus oder von Petrus oder von Johannes? Nach welchen Moralvorstellungen sollen wir leben? Ist das noch erlaubt? Ist das noch okay? Wie sieht es mit dem Abendmahl aus? Oder mit den Frauen in der Gemeinde? Und Paulus und die anderen Autoren des Neuen Testaments müssen immer wieder zur Einheit aufrufen. Epheser. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einheit im Geist. Tja, in den nächsten 2000 Jahren war oft von dieser Einheit im Geist nicht viel zu spüren und es waren immer, im Grunde immer wieder die gleichen Fragen, die schon damals die Urgemeinde bewegt haben, die dann dazu geführt haben, dass die Gemeinschaft herausgefordert wurde, dass sie sich gespaltet hat, aber nie aufgelöst. Nie aufgelöst, 2000 Jahre lang nicht. Es gab ethnische Unterschiede, Volk und Sprache, theologische Überzeugungen, Führungspersönlichkeiten, Organisationsfragen, brauchen wir einen Papst, wer darf Mitglied werden, ethische Einstellungen. Da könnt ihr jetzt nichts erkennen drauf, müsst ihr auch gar nicht versuchen. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, also das Grüne oben ist Jesus und ganz unten das Gelbe, das sind die charismatischen Gemeinden, das ist quasi Agape mit dabei. Also wir haben eine total lange Tradition und es gab einfach so ein paar entscheidende Eckpunkte, wo Kirchen sich neu formiert haben. Also zum Beispiel 380 unter Kaiser Konstantin, als die staatlichen Privilegien für die christliche Gemeinde eingerichtet wurden. Dann hieß die katholische Kirche und es ging so weiter. Reformation, wir kennen das. Und alle Kongregationen, Gemeinden, die sich da abgeteilt haben, die großen Konfessionen, die wir heute noch haben, sind vor Hunderten von Jahren entstanden. Also es war unheimlich viel los in den letzten 2000 Jahren. Der Heilige Geist hatte echt einiges zu tun mit diesem Haufen. Heute haben wir 38.000 Denominationen, also christliche Gruppierungen. Allein 35.000 davon sind protestantischen Ursprungs. Das ist echt krass. Also ich würde sagen, den Variationsmöglichkeiten sind da kaum Grenzen gesetzt. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Es gibt die großen Kirchen, die modernen Churches, dann auch natürlich Kunst am Bau, Daniel. Die Motorradgemeinde hat sich getroffen. Es gab jetzt einen Motorradgottesdienst kürzlich, ich glaube letztes Wochenende. Die orthodoxe Kirche mit den prachtvollen Bauten, südafrikanische Gemeinden und wir. Ja, das ist eine unglaubliche Vielfalt. In aller Spaltung ist es auch bunte Vielfalt. Und es ist dann wunderbar, wenn Gemeinden und Kirchen einander lieben und unterstützen, wie wir das hier in der Paul-Gerhardt-Kirche und Agape erleben dürfen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Es gab Spaltung, aber es gab auch immer wieder Versöhnung und Erneuerung, was unglaublich wichtig war für die Gemeinde. Natürlich, es ging in der Geschichte der christlichen Gemeinden oft ganz menschlich um Machterhalt und um Recht haben, aber immer auch um das Ringen nach geistlicher Wahrheit. In all dem erkennen wir das Wirken des Heiligen Geistes auf geniale Weise. Denn eigentlich hätte dieses fragile System von unperfekten Menschen überhaupt keine Chance zu bestehen. Es hätte keine Überlebenschance. Wenn Gemeinde eine Idee von Menschen gewesen wäre, dann gäbe es sie nicht mehr. Aber Gemeinde ist eine Idee Gottes. Und der Heilige Geist ist der Booster oder der Turbo. Als der zugeschaltet wurde, James-Bond-Fans wissen, wovon ich spreche, wenn man ein Turbo zuschaltet. Also als der Turbo zugeschaltet wurde, dann wurde aus 12 Jüngern die größte Weltreligion, die wir heute haben. Die Geschichte, wie die Geschehnisse um den gekreuzigten Galiläer die globale Runde machten und die Anhängerzahl von einer Handvoll Menschen im Jahre 30 auf 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2020, also Entschuldigung, 2,5 Milliarden Christen im Jahr 2020 anstieg, ist genial. Also nochmal, einfach zum Veranschaulichen, eine Person, 12 Jünger, der Heilige Geist kommt dazu und wir sind jetzt bei 2,5 Milliarden Christen. Wenn das nicht das Wirken des Heiligen Geistes ist, ihr Lieben, dann weiß ich es auch nicht. So, das war jetzt wirklich ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wie baut der Heilige Geist Gemeinde? Und wer könnte das besser als ein Bauingenieur? Danke, dass du uns mit reinnimmst, Daniel, in die Theorie und in die Praxis vom Gemeindebau.
Genau. Also ihr seht schon, hier ist alles ein bisschen umdekoriert und sieht ein bisschen nach Baustelle aus. Bei mir wird es jetzt praktisch. Da könnt ihr jetzt drauf freuen. Genau. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist die voll mit Bildern und Begriffen über das Bauen. Und so ist bereits im Alten Testament ganz detailliert von gewissen Bauanleitungen, zum Beispiel der Bau der Arche beschrieben oder die Tempelbauten oder vielleicht als Beispiel für eine Großbaustelle und was dabei alles schiefgehen kann, der Turmbau zu Babel. Und im Alten Testament geht es dabei immer um konkrete Bauten und im Neuen Testament wird es ein bisschen anders verwendet. Da ist das Bauen an sich eher so ein Bild dafür, wie wir unser Lebenshaus bauen können. Das Gleichnis vom Hausbau auf Land und Fels zum Beispiel. Und ja, wenn ich das als Bauingenieur lese, dann denke ich mir immer, ja, okay, das ist schon richtig cool. Damit kann ich irgendwie voll mich connecten, so verbinden. Und ja, das ist schön zu lesen. Und genau, an anderer Stelle heißt es, dass wir auch selbst das Bauwerk Gottes sind. Und so schreibt Paulus im 1. Korinther in Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und was das Geniale dabei ist, ein bisschen später heißt es dann, Jesus selbst ist der Baumeister, was auch im 1. Korinther steht. Und ja, wir sind der Bau und Jesus ist der Baumeister. Und das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ein guter Baumeister, heute würde man vielleicht eher sagen der Architekt oder der Ingenieur. Wenn der gut ist, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und damit kann so ein Bauprojekt oft stehen oder fallen. Und der braucht fachliche Kompetenzen zum einen und zum anderen einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Und ja, wenn wir Jesus angucken, dann denke ich, ist der wohl der Inbegriff von fachlicher Kompetenz zum einen, und dass Jesus gut mit Menschen kann, steht wohl auch außer Frage. Soweit, so gut. Das hört sich doch schon mal alles ganz gut an. Wenn wir jetzt aber ein Bauwerk errichten möchten, dann gibt es von der Idee bis zum fertiggestellten Bauwerk einige Schritte, die wir dabei beachten müssen. Und da möchte ich jetzt mit euch ein paar beleuchten, die auch für das Bauwerk Gemeinde gelten. Und zwar fangen wir an mit der Grundlagenermittlung, schauen uns dann den Bauplan an, stellen uns die Frage Neubau oder Sanierung, schauen uns den Denkmalschutz und den Bestandsschutz an. Das Baumaterial ist natürlich auch wichtig. Schauen uns kurz die Nachhaltigkeit an und am Ende noch die Ausführung. Es sind viele Punkte, aber keine Sorge, es geht ganz schnell. Genau, weil richtig spannend wird es, wenn wir uns diese sehr theoretischen Punkte, die so aus dem Bauen kommen, mal aus der Perspektive der Bibel anschauen. Und ja, beginnen möchte ich, wie gesagt, mit der Grundlagenermittlung. Und am Bau ist es so, das ist so die erste Phase, die man macht, wenn man ein Projekt umsetzen möchte. Und da werden erstmal die Rahmenbedingungen gesteckt. Das Grundstück wird gesichtet, mögliche Variationen werden diskutiert und es wird so eine Liste mit allen Projektbeteiligten erstellt. Und auch im Aufbau einer Gemeinde sollten wir deshalb zuerst einmal uns die Frage stellen, was ist eigentlich die Grundlage, auf was bauen wir denn unsere Gemeinde? Und das Gute ist, die Bibel ist da relativ eindeutig und so heißt es im 1. Korinther, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Und bereits in den Psalmen ist das prophezeit, so heißt es im Psalm 118 zum Beispiel, denn der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworfen. Jesus als der verworfene Stein, der verurteilt und gekreuzigt wurde, bildet also die Grundlage und den Eckstein für unsere Gemeinde. Somit würde ich sagen, können wir durchaus behaupten, die Grundlagenermittlung war erfolgreich und wir müssen eigentlich nicht mehr viel machen, außer zu erkennen, dass Jesus bereits den Grund gelegt hat. Und auf dem können wir unsere Gemeinde bauen. Genau, und damit kommen wir zum Bauplan. Und auf so einer Baustelle ist es ganz wichtig, dass jeder, der irgendwie da was zu tun hat, den richtigen Plan hat und auch den aktuellsten und auch versteht, wie man diesen Plan liest. Und so einen Plan habe ich euch mal mitgebracht, damit ihr das auch mal seht. Verkehrt rum, da fängt es schon an. Genau. Und vielleicht denkt man sich so, ja, so ein Haus, wie schwer kann das schon sein? Vier Wände, paar Fenster rein, paar Türen, Dach drauf, fertig. Aber wenn ich mir jetzt so einen Plan anschaue, und den hier müsste ich eigentlich lesen können, den habe ich selbst gezeichnet, dann habe ich trotzdem ganz viele Fragezeichen und denke mir so, was ist jetzt das? Warum steht da eine Zahl? Was heißt diese Abkürzung? Und ich habe da zum Glück gute Kollegen und erfahrene Kollegen, die ich dann fragen kann und die mir dann sagen, so, das heißt dieses und das heißt jenes. Und genauso geht es mir auch ganz oft, wenn ich in die Bibel schaue. Dann denke ich mir so, eigentlich steht ja alles drin, was wir wissen müssen. Eigentlich ist eine genaue Anleitung, wie wir Gemeinde bauen, steht da drin. Aber ich schlage die auf und habe nur Fragezeichen. Aber auch da gibt es einen Kollegen, auf den wir vertrauen können, den wir fragen können. Und ihr ahnt es, der Heilige Geist. Also wenn wir einmal nicht verstehen, worum es geht, dann haben wir zum einen den Heiligen Geist, da können wir ins Gebet kommen und den fragen. Zum anderen haben wir uns aber auch gegenseitig und können uns gegenseitig auf die Sprünge helfen und das gemeinschaftliche Auslegen der Bibel praktizieren, wie wir es jetzt auch gerade hier tun. Genau. Und damit möchte ich zur Frage kommen, Neubau oder Sanierung. Und gerade wenn wir in so eine Stadt wie München angucken, dann geht es ganz oft darum, wie geht man mit dem Bestand um, weil selten baut man auf die grüne Wiese und irgendwas steht in der Regel schon da. Und deswegen stellt man sich die Frage, möchte ich etwas komplett Neues aufbauen und das Alte vielleicht abreißen oder erkennt man den Wert dessen, was bereits besteht, an und baut darauf auf. Und genauso ist es beim Gemeindebau auch. Wir können zum einen darauf aufbauen, was bereits geschaffen ist. Und es geht nicht immer darum, komplett bei Null anzufangen. Und die Grundlage seiner Sanierung, das ist hier mal aufgeschrieben, die Grundlage einer Sanierung ist die Wertschätzung dessen, was bereits besteht, sowie die Suche nach dem Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft wurde. Und das gilt für Gemeinden wie für Gebäude. Nur wenn ich mir genau anschaue, was bereits existiert, was ist daran gut, was ist erhaltenswert oder was kann vielleicht ersetzt werden, dann gelingt der richtige Umgang damit. Und Im Bauwesen gibt es dafür Spezialisten, die so eine Bestandsanalyse machen können und dann dafür ausgebildet sind. Und genauso einen Spezialisten, den kennen wir auch. Genau, ja, und das ist der Heilige Geist. Genau, den Bestand richtig zu analysieren, heißt auch zu erkennen, wenn etwas Neues benötigt wird und etwas Neues aufgebaut werden muss. Das ist die andere Alternative. Und ein sehr schönes Beispiel dafür, finde ich, aus meiner Perspektive, ist der Living Room aus der Agape-Gemeinschaft, also die Arbeit der jungen Erwachsenen. Als ich vor 2 Jahren in die Agape gekommen bin, da gab es nicht viele junge Erwachsene und es gab auch noch keine so richtige Struktur für diese Altersgruppe. Aber diese Lücke wurde erkannt und es wurde etwas Neues aufgebaut. Und jetzt 2 Jahre später ist es so cool zu sehen, dass wir eine Gruppe von über 20 Leuten sind mit regelmäßigen Events, mit Hauskreisen, aber vor allem mit tiefen Freundschaften und einer Gemeinschaft, die eine Kultur des Lobpreises und der Nähe zu Gott etabliert hat. Und das ist für mich so das perfekte Beispiel dafür, wie mit Hilfe des Heiligen Geistes Gemeinde gebaut und erweitert werden kann. Und um hier im Bild zu bleiben, handelt es sich vielleicht nicht um einen klassischen Neubau, sondern viel eher um einen Anbau. Man könnte sagen, die Gemeinde wurde um ein Zimmer erweitert, ein Wohnzimmer. Genau, und damit möchte ich zu den 2 Themen Denkmalschutz und Bestandsschutz kommen. Und so eine Baustelle kommt natürlich auch nicht ohne gewisse rechtliche Rahmen aus. Und da gibt es manchmal mehr zu beachten, als einem vielleicht lieb wäre. Und diese beiden möchte ich jetzt mal anschauen, weil die auch sehr gute Analogien zum Gemeindebau haben. Genau, was versteht man darunter? Der Denkmalschutz dient dazu, Gebäude, die als Baudenkmäler eingestuft werden, in ihrer Substanz zu schützen. Das heißt, an diesen Gebäuden ist es nicht erlaubt, etwas zu ändern und das dient dazu, beispielsweise den Charakter alter Bauweisen oder ein historisches Stadtbild zu erhalten. Und der Bestandsschutz, der geht es ein bisschen andersrum an. Der Bestandsschutz dient dazu, Gebäude vor geänderten Gesetzen zu schützen. Bei Gebäuden ist es ja so, wenn man die einmal baut, dann halten die nicht nur 2-3 Jahre, sondern oft 30, 40, 50 Jahre oder noch viel länger. Und so gesetzliche Regelungen, die ändern sich hin und wieder mal. So sind zum Beispiel in den letzten 20, 30 Jahren haben sich die energetischen Anforderungen an so ein Gebäude drastisch geändert. Das heißt, ein Gebäude, was vor 30 Jahren gebaut wurde, ist heute eigentlich nicht mehr aktuell. Damit man jetzt aber nicht permanent Gesetzestexte lesen muss und sein eigenes Haus umbaut, gibt es den sogenannten Bestandsschutz, der eben dann greift, dass man sagt, vor 30 Jahren wurde es gebaut, ist auch heute noch okay. Genau. Und warum erkläre ich das jetzt? Ich denke, an diesen beiden rechtlichen Rahmen für den Umgang mit dem Bestand kann man auch sehr gut den Umgang mit dem Bestand in der Gemeinde anschauen. Genau, und so sind auch in der Gemeinde gewisse Dinge vor Veränderungen geschützt. Und vor allem denke ich daran, was die Grundlage ist, auf der die Gemeinde basiert. Die Errettung durch Jesu, Tod am Kreuz und der Glaube an seine Auferstehung. Das ist unveränderlich und das ist von jedem Umbau und jeder Sanierung ausgeschlossen. Und was den Bestandsschutz angeht, ist es vielleicht etwas komplizierter. Wir leben in einer Welt, die sich permanent verändert. Ich denke, heute noch viel mehr als vielleicht vor noch ein paar Jahren. Und wir haben politische Veränderungen, wir haben neue Trends, wir haben den Zeitgeist. Und manchmal ist es da nicht so ganz einfach mitzuhalten. Und das ist auch ein Thema, was mich persönlich sehr herausfordert, da nicht selten irgendwie die Stimmung und die Meinungen der Allgemeinheit ein bisschen im Kontrast stehen zu dem, was mein Bibelverständnis ist. Und deswegen finde ich es gerade da wichtig, immer wieder zu hinterfragen und ins Gebet zu gehen, wo können wir uns als Gemeinde anpassen, wo kann ich mich persönlich anpassen und wo ist es vielleicht auch wichtig und richtig, Rückgrat zu beweisen und dem treu zu bleiben, was bereits ist und besteht. Und es ist super wichtig, dass wir auch damit den Heiligen Geist fragen, wo können wir hingehen, was ist wichtig und was ist richtig, weil das ist, glaube ich, immer so eine Gratwanderung. Und der Heilige Geist hat uns da zum Glück nicht unausgestattet gelassen. Wir haben es in den letzten Predigten schon gehört, dass wir da so ein, wie eine Art Werkzeugkoffer dabei haben auf der Baustelle Gemeinde, wo wir zum Beispiel die Gabe der Geistesunterscheidung oder die Gabe der Weisheit vom Heiligen Geist mitgegeben haben. Und bei Werkzeug ist es auch wichtig, dass man es benutzt. Genau, und damit möchte ich zum Baumaterial kommen. Und im 1. Petrus lesen wir, lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Und das finde ich so ein starkes Bild vom lebendigen Stein. Aber wie können wir uns das vorstellen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich früher jemand gefragt hat, so, was willst du mal werden, wenn du groß bist, dann habe ich selten geantwortet, oh, ich werde mal ein Stein. Also was heißt es, ein Stein zu sein und wie funktioniert das? Dazu muss man verstehen, so ein Haus, das besteht nicht nur aus einem einzelnen Stein. Es braucht ganz viele, um einzelne Wände und schließlich dann auch ein gesamtes Gebäude zu bauen. Und dabei erfüllt jeder Stein seine ganz eigene, individuelle Funktion. Und das finde ich das Schöne an diesem Bild. Jeder einzelne Stein ist wichtig. Das Gebäude würde nicht funktionieren, wenn einzelne Steine fehlen, aber kein Stein ist an der gleichen Stelle wie ein anderer. Jeder hat seine eigene, individuelle und besondere Position. Und so ist es im übertragenen Sinne auch in der Gemeinde. Die Funktionen, Positionen und Formen, die eine Gemeinde braucht, sind sehr, sehr vielfältig. Und was dabei wichtig ist, keine der Funktionen ist wichtiger als eine andere. Wichtig ist dabei nur, den Heiligen Geist nach der eigenen Rolle zu fragen und nach der eigenen Position und auch auf den Heiligen Geist zu vertrauen, diese Position und Rolle zuverlässig zu erfüllen. Genau, und damit möchte ich zur Nachhaltigkeit kommen. Und das ist ein Thema, das ist gerade viel in den Medien und auch das Bauwesen kommt da nicht dran vorbei. Da wird es tatsächlich sehr, sehr viel gerade diskutiert, denn der Bausektor als Industriezweig ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasen der Welt. Und deswegen wird da viel Forschung betrieben, viele Meinungen. Und genau, um die Nachhaltigkeit im Bau zu erreichen, ist es wichtig, die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, effizient einzusetzen. Und Nachhaltigkeit heißt in dem Sinne, nicht mehr zu verbrauchen, als später wieder regeneriert werden kann. Und auch das lässt sich schön auf den Gemeindekontext übertragen. Nachhaltigkeit bedeutet hier, darauf zu achten, die Ressourcen der Gemeinde weise einzusetzen. Und das gilt zum einen für materielle Ressourcen, für deren Verwaltung wir immer wieder auch auf den Heiligen Geist hören müssen und fragen müssen, was machen wir mit unseren materiellen Ressourcen. Da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ich möchte vor allem auf die Ressource eingehen, aufs der die Gemeinde besteht, nämlich die Menschen. Im Englischen sagt man zur Personalabteilung auch Human Resources, also die menschlichen Ressourcen, und das trifft sie hier ganz gut auf den Punkt, würde ich sagen. Genau, die Gemeinde besteht also aus menschlichen Ressourcen. Und der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Und da kann man es so verstehen, der Baumbestand wächst zwar stetig nach, das ist das Tolle an Baustoff Holz, aber es ist eben wichtig, darauf zu achten, dass man nicht mehr erntet, als tatsächlich auch nachwachsen kann, dass zu jeder Zeit genug Ressourcen zur Verfügung stehen. Und für die Gemeinde bedeutet das, dass die Menschen und die Ressourcen, die sie hat, sinnvoll und effektiv eingesetzt werden, ohne dabei Einzelne zu überfordern oder auszubrennen. Und es gibt sehr viele Aufgaben, die in der Gemeinde anfallen, aber da ist es ganz wichtig, dass diese vielen Aufgaben auch auf viele Schultern entsprechend ihrer Talente und Begabungen verteilt werden. Und so wird die wichtigste Ressource, die eine Gemeinde hat, ihre Mitglieder geschont und zusätzlich der Zusammenhalt gestärkt. Und auch da will ich euch ermutigen, dass ihr immer wieder auf den Heiligen Geist vertraut und fragt, wo kann man richtig eingesetzt werden und wo ist es vielleicht sinnvoll, auch mal zurückzuschrauben. Genau, also Stichwort Heiliger Geist. Wir wissen jetzt, dass Jesus die Grundlage ist und der Baumeister. Wir wissen, was das Baumaterial ist, wir kennen den Bauplan und mit dem Bestand und der Nachhaltigkeit wissen wir auch umzugehen. Aber jetzt heißt die Predigt ja, der Heilige Geist der Gemeinde baut. Was genau ist also die Rolle des Heiligen Geistes in diesem Bild, was ich hier die ganze Zeit zeichne? Und das zu beantworten, komme ich zu meinem letzten Punkt, der Ausführung. In der Phase der Ausführung, das ist am Bau in der Regel die umfangreichste, da kommt zu den vorhersehbaren Faktoren der Planung, die man sich so schön in deinem Kämmerchen da zusammen überlegt hat, ein sehr unvorhersehbarer Faktor, der Mensch. Und deswegen gibt es die Aufgabe des Bauleiters. Der ist quasi nur dazu eingesetzt, die Planung mit allen Beteiligten zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass sich auch alle daran halten und das richtig machen. Und dafür ist eines ganz, ganz wichtig, die Kommunikation und gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Und in der Gemeinde können wir das Wirken des Heiligen Geistes genau hier sehen. So heißt es im 1. Philipper, gibt es nun bei euch Ermahnungen in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, dann gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. Gemeinschaft des Geistes. Und ich denke, so lässt sich das am besten zusammenfassen, welche Rolle der Heilige Geist einnimmt. Karin hat es vorhin schon gesagt, nur so kann die Gemeinde überhaupt überleben. Wenn von all dem, was es braucht, um eine Gemeinde zu bauen, ist der Zusammenhalt und der, der alles zusammenhält, das Wichtigste. Und in den folgenden Versen im Philipperbrief wird beschrieben, wie wir diese Gemeinde, diese Gemeinschaft aussehen lassen können. So steht da: So macht meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Es geht also vor allem darum, die Gemeinschaft der Liebe zu pflegen. So können wir es auch im 1. Petrus lesen. Da steht: Von allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Und das ist die große Besonderheit, die ich euch heute mitgeben möchte. Es sind die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Formen, unterschiedlichsten Hintergründen, Talenten und Eigenschaften. Ich denke, die Agape ist da das beste Beispiel, um das zu symbolisieren. Und trotzdem funktioniert es, weil wir eine Gemeinschaft der Liebe haben. Und damit darf ich das Wort wieder an Karin übergeben. Und sie will es noch kurz erklären, warum der Heilige Geist Gemeinde bauen will und warum mit mir.
Dann die nächste halbe Stunde? Nein. Ganz kurz noch. Also dieses Bild vom Gemeindebau ist total spannend, weil man sieht, der Heilige Geist ist überall dabei. Er ist der Architekt, er ist in allen Bauphasen mit dabei, das hast du erklärt. Er ist der Kommunikator, er erklärt den Bauplan Gottes. Er hat einen Platz für jeden Stein und er achtet auf den schonenden Einsatz. Das finde ich total klasse. Also so gesehen befinden wir uns ja hier jetzt heute Abend auch auf einer Baustelle. Und das wollten wir mal kurz auch noch optisch euch zeigen. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr euch mit diesem Bauband verbindet. Also am Schluss soll jeder irgendwo mal seine Hand dran haben an dem Bauband. Gebt es weiter, werft es durch die Reihen. Ich weiß nicht, oben ist heute niemand. Genau, schaut mal, dass ihr euch alle vernetzt miteinander. Dass wir mal optisch sehen, dass wir auf einer Baustelle sind. Sollen wir das andere Band mal noch? Genau. Ja, es wird. Wir sind alle Teil der großen Gemeindebaustelle Gottes. Ihr dürft es ruhig auch mal werfen. Mal schauen, aber wobei, dann kriegt es vielleicht jemand nicht. Genau, lasst euch einbauen ein bisschen, aber lasst euch nicht einwickeln. Lasst euch einbauen, das wäre wichtiger. Ja, sehr gut. Also auch wenn ihr gerade noch beschäftigt seid, euch an diesem Einbinden zu lassen in die Gemeinde. Noch ein Schlussgedanke. Ich denke, es ist so wichtig und es ist eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben auch, dass ich weiß, wo mein Platz ist. Der Heilige Geist hat 2000 Jahre lang Mühe, Energie und Liebe da rein investiert, dass Gemeinde wächst. Und er hat es nicht zugelassen, dass Gemeinde kaputt geht. Und was bin ich bereit zu investieren in diese Gemeinde? Was bin ich bereit zu investieren? Leute, ganz ehrlich, es ist so viel leichter, vor einem Bauwerk zu stehen und es zu analysieren und zu kritisieren und zu vergleichen und zu betrachten. Es ist so viel leichter, von außen zu betrachten, als mit dabei zu sein. Es ist anstrengend. Ja, man muss ein bisschen schauen, man muss auf andere Menschen gucken, es ist schweißtreibend, es ist nervig. Es ist manchmal wirklich nervig und am Ende muss ich als Stein ein paar Ecken und Kanten lassen. Seid ihr jetzt alle miteinander verbunden? Könnt ihr es mal hochheben? Kurz geht das, wenn ihr... Ja! Yes! So sieht die Baustelle Gottes aus, die Gemeinde. Und wir sind alle Teil. Wunderbar, danke schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Also Gott hat sich was gedacht beim Thema Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo Gott angebetet wird. Gemeinde macht sichtbar, wie Jesus die Welt liebt. Gemeinde ist die Braut, die einladende Braut. Da gibt es eine tolle Bibelstelle, auch nochmal in der Offenbarung. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und beim Christsein geht es um mehr als nur um das persönliche Gesegnetsein und mir geht's so gut, sondern es geht um die Strahlkraft, die sich potenziert, wenn wir in Liebe zusammen sind. Gemeinde ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Der Heilige Geist wohnt hier mitten unter uns. Und Gemeinde ist Familie. das mächtige Wirken des Heiligen Geistes, dass er Menschen, die überhaupt nicht zusammenpassen und die sich im normalen Leben auch sehr wenig zu sagen hätten, zu einer Gemeinschaft und Familie zusammenstellt. Und wir lieben uns, wir lieben es, herzukommen. Das ist der Ort, wo wir sein wollen. Mit verschiedenen Meinungen, mit unterschiedlichen Geschmäckern, mit verschiedenen Musikstilen, mit kulturellen und sozialen Unterschieden. Aber wir sind alle eine Familie. Und das heißt auch so schön in der Apostelgeschichte, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Und ich muss sagen, tatsächlich, mir geht es so. Wenn ich hier durch diese Tür in diese Gemeinde komme, ich hier bin, ich fühle mich wie ein Herz und eine Seele. Und es geht einem ja auch oft so, wenn man im Ausland ist, wenn man irgendwo fremd hin ist oder im Urlaub und du gehst in eine Gemeinde, einen Ort, wo der Heilige Geist wohnt, wo Gott angebetet wird und du fühlst dich wie ein Herz und eine Seele. Das ist das, was der Heilige Geist schenkt. Und es ist einfach gut für mich, Gemeinde. Gemeinde ist gut für mich, weil Gott hat sich das so gedacht. Gemeinde ist nicht nur ein Treffpunkt. Gemeinde ist dieses alles. Sichtbare Liebe, Familie ist gut für mich. Und es ist wirklich unser Appell nochmal, auch für uns alle, stell sicher, dass du mit dabei bist bei diesem großen Bauprojekt Gottes. Such dir eine Gemeinde, such dir eine Gemeinschaft, finde deinen Platz und lass dich verbindlich einbauen. Also, dass ihr das jetzt nicht falsch versteht, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für Agape. Geht nicht darum, dass ihr alle in Agape mitmacht. Das wäre natürlich toll, aber das ist nicht der Kern des Gemeindegedankens. Gemeindearbeit ist im Reich Gottes, überall, an ganz vielen Orten. Noch baut der Heilige Geist. Die Gemeinde ist nicht fertig. Work is in progress. Und wir sind Teil des Architektenplans des Heiligen Geistes. Sei dabei, such dir deinen Platz. Die Band darf jetzt gerne schon mal nach vorne kommen. Ihr müsst euch wieder entbinden. Ihr seid entbunden aus diesem Ganzen und ja, ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr selber noch gar nicht so recht wisst, wo habe ich eigentlich meinen Platz? Hier in der Gemeinde oder woanders? Geht zu den Segnungsteams, lasst auch für euch beten. Betet zu Gott, zum Heiligen Geist und fragt, wo ist mein Platz? Wo möchtest du mich? Wo kann ich so, wie ich bin, dienen und dabei sein? Und das wünschen wir uns einfach für uns alle, dass wir am richtigen Ort sind. Daniel, du betest noch für uns.
Genau. Ja, Vater, so wollen wir dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du deinen Heiligen Geist hier mitten unter uns wandeln lässt und dass er an der Baustelle, die oft so unfertig aussieht an vielen Stellen, dass der da wirkt und immer etwas Neues schon im Blick hat und etwas Neues anbaut. Und ich will dich bitten, dass du jeden Einzelnen bewegst und jedem Einzelnen zeigst, wo er sich einbauen lassen kann, wo sein Platz ist und wo seine Funktion ist. Und ja, danke, dass wir da in so vielerlei Hinsicht dein Wirken erkennen können und auf dein Wirken vertrauen dürfen. Dieser Ort hier wäre nicht das Gleiche, wenn du nicht dabei wärst, sondern es ist nur durch dein Wirken möglich. Danke, dass wir das jeden Tag wieder und jeden Freitag wieder neu erleben dürfen. In deinem Namen. Amen.
Amen.